Hallo, liebe Geschwister, ich möchte euch herzlich begrüßen. Schon wieder im Internet, im Rechner oder auf dem Laptop oder Handy oder was auch immer. Vielleicht werden wir erleben, erfahren diese Woche, ob wir uns tatsächlich treffen können. Nächste Woche, übernächste Woche werden wir mal sehen. Wir sind heute in Markus Evangelium im 14. Kapitel, nicht 4., 14. Kapitel, 1 bis 11. Aber ich habe zuerst eine Frage an euch. Wer von euch ist schon mal ungerecht behandelt worden? Hände hoch. Ich schon. Vielleicht ist es damals in der Schule passiert oder jetzt sogar mit Freunden oder bei der Arbeit, in der Öffentlichkeit irgendwie. Ich habe eine ältere Schwester, die, als wir Kinder waren, ab und zu Tricks gespielt hat, nicht nett war, so wie Kinder halt sind. Einmal, als wir in den Sandkasten gespielt haben, hat sie einen kleinen Berg von Sand gebaut. Ich habe nicht aufgepasst, was sie gemacht hat. Und dann hat sie einen Strohhalm in der Mitte hineingesteckt und sagte: Hey Kyle, naja, ich war 3 bis so entweder 3, 4 oder 5 Jahre alt, als wir in Texas gewohnt haben dort. Sie sagte: Kyle, ich habe einen Coca-Cola, eine Dose Coca-Cola da drin gesteckt oder eine Flasche, weiß ich mehr. Oh ja, oh, und es war heiß und ich hatte Durst. Und lang gezogen aus diesem Strohhalm und Sand bekommen. Naja, Jahr später hat sie mich verteidigt bei Freunden. Ein Freund in unserer Nachbarschaft war böse auf mich irgendwie. Wahrscheinlich habe ich ihm was getan, angetan. Und sie hat mich verteidigt und ihn geschlagen, weil er mich geschubst hat, ziemlich doll. Jesus steht zurzeit auf die Abschussliste der führenden Juden, was man eigentlich verstehen kann. Er hat viel Ungerechtigkeit erlebt von den führenden Juden, von einigen Menschen damals. Jesus ist eine Bedrohung für ihre Tempelkult, ihr Lebensstil und Status in der Gesellschaft. Jesus selbst sagte, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Das ist in Markus Kapitel 2, Vers 17. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Er ist für Menschen gekommen, die bemerkt haben, ich brauche diesen Mann, diesen Retter, den Messias. Lesen wir zusammen, zurück jetzt in Markus Kapitel 14, Abvers 1. Wir steigen rein in der Geschichte jetzt. Es waren noch 2 Tage bis zum Passafest und dem Fest der ungesäuerten Brote. Die führenden Priester und die Gesetzeslehrer suchten nach einer Möglichkeit, Jesus heimlich zu verhaften und umzubringen. Auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen, sagten sie. Sonst gibt es einen Aufruhr im Volk. Die jüdische und römische Führung hatten beide großen Kummer bei solchen Festen, dass die Stimmung in dem Volk kippen könnte. Und tatsächlich, wenige Jahrzehnten danach kamen laut Josephus, der Historiker, der jüdische Historiker, bei einem Pascha-Fest 30.000 Menschen ums Leben. Besonders viele römische Soldaten waren für diese Feste in Jerusalem stationiert. Und der römische Statthalter, der sonst in Caesarea residierte, hielt sich in der Stadt auf, um in Falle eines Aufruhrs gleich Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Es wäre unklug, in diese spannungsgeladenen Festzeit Jesus auf offene Straße zu verhalten. Lesen wir weiter, Abvers 3. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während des Essens kam eine Frau herein. Sie hatte ein Fläschchen mit reinen, kostbaren Nardenöl. Das öffnete sie und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört darüber. Was soll diese Verschwendung? Sagten sie zueinander. Dieses Öl hätte man für mehr als 300 Silberstücke verkaufen und das Geld für den Armen geben können. Sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lass sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat eine gute Tat an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben. Und ihr könnt ihnen helfen, so oft ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie jetzt noch tun konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für das Begräbnis gesalbt. Ich versichere euch, überall in der Welt, wo in Zukunft die gute Nachricht verkündet wird, wird auch berichtet werden, was sie getan hat. Ihr Andenken wird immer lebendig bleiben. Laut Johannes 12, Johannes Evangelium Kapitel 12, ist diese Frau Maria, von Maria und Martha. Diese stille Frau, die lieber zu Jesu Füße sitzt, als ihrer Schwester bei den Essensvorbereitungen zu helfen, zeigt Jesus, wie viel er ihr bedeutet. Sie gießt Nardenöl über seinen Kopf. Das Öl aus Indien hat den Wert des durchschnittlichen Jahreslohns eines Arbeiters. Meistens haben Familien so ein Öl als Statussymbol für viele Jahre gehalten. Und hier verschwindet die Frau das Öl. Die Jünger sehen ihre Tat als eine Verschwendung, besonders Judas. Unsere Welt sieht auch unsere Liebe für Jesus manchmal als eine Verschwendung. Die Leute hätten was Besseres mit ihrer Zeit oder mit ihrem Geld tun können, denken viele heutzutage. Ich habe eine Frage für euch. Wie verschwendest du deine Liebe für Jesus? Ich habe einen Artikel gelesen. Ich kann euch den Link schicken oder geben oder sagen. Und dieser Autor sagte, was bewegte sie dann dazu, ein volles Jahresgehalt in Form eines kostbaren Salböls an Jesus zu verschwenden? War es aus Dankbarkeit für die Auferweckung ihres Bruders Lazarus in Johannes 11? Oder sah sie in Jesus den kommenden König? Was es auch war, ihr Herz trieb sie dazu und ihre Liebe zu Jesus war so überschwänglich, dass sie nicht nur ein paar Tropfen benutzte, sondern das gesamte Öl. Er war es ihr wert. Es ist nicht rational nachvollziehbar, wenn ein Mensch sich in seiner Liebe zu Jesus verschwendet. Er sagte weiter, der talentierte Sportler, der dann Missionar wird, wie Eric Little. Die Stunde des Siegers ist der Film davon. Oder der Missionar, der beim Versuch, einen gefährlichen Indianerstamm zu erreichen, sein junges Leben verliert, wie Jim Elliot. Wie viel mehr hätte man aus menschlicher Sicht aus so einem Leben machen können? Doch unser Leben für Jesus ist nicht zuerst eine Frage des Verstandes, sondern eine Frage des Herzens. Zitat zu Ende. Ein interessanter Kontrast offenbart sich hier in unserer Stelle, im 14. Kapitel. Auf der einen Seite ist die Verschwörung gegen Jesus. Wie können wir ihn verhaften und umbringen, ohne viel Aufsehen zu erregen? Und dazu die negative Haltung der Verschwendung des Salböls. Und, Und auf der anderen Seite sehen wir die Liebe, Hingabe und den Glauben von Maria. So war es immer in Gottes Geschichte. Mit Jesus, als er auf der Erde war. Und so wird es sein, bis Jesus wiederkommt. Warum sind wir überrascht, wenn wir Schlimmes erleben? Das ist ein Teil dieser Welt. Und Gott lässt es zu, aus einem guten Grund. Wegen seiner Liebe lässt er uns die freie Entscheidung, ihn in einer Beziehung zu begegnen oder nicht. Wenn Menschen die freie Entscheidung haben und sich gegen Gott entscheiden, was passiert? Böses, Chaos, Sünde, Trennung von Gott. Ich weiß, das ist mehr einfach dargestellt. Und diese Frage geht auch in die Tiefe mit manchen Überlegungen und Gedanken. Also Markus diesen Kontrast betonen will, schließt er mit diesen Worten im Vers 10. Darauf ging Judas Iskariot, einer aus dem Kreis der Zwölf, zu den führenden Priestern, um ihnen Jesus in die Hände zu spielen. Sie freuten sich darüber und versprachen ihm Geld. Von da an suchte Judas eine günstige Gelegenheit, Jesus zu verraten. Und so geht diese wunderbare Geschichte Gottes weiter. Er kann und er wird seinen Plan vollenden, egal wie die Situation im Moment aussieht. Wenn wir am Ende unserer Kräfte sind, dann kann er wirken. Wenn wir ängstlich in der Ecke kauern, dann kann er uns Mut machen. Wenn alles verloren zu sein scheint, dann zeigt er uns, wie und dass er siegreich ist. Wenn die Welt in Ordnung ist, die Arbeit gut ist, die Familie und Ehe gut laufen und wir nicht vergessen, woher der Segen kommt, kann Gott diese Dankbarkeit nutzen, um seine Botschaft weiterzugeben. Wie verschwendest du deine Liebe für Jesus? In dieser Zeit, trotz Corona, trotz zu viel Zeit in der Wohnung zusammen, trotz der Einsamkeit und den Beschränkungen. Für uns als Nachfolger Jesu bringt diese Krise uns näher zusammen und stärkt unsere Beziehungen, weil wir aneinander lehnen oder einander unterstützen? Oder entfernen wir uns voneinander weiter, weil wir streiten oder andere Personen als Feind oder als eine Last sehen? Entweder entdecken wir etwas in unseren Beziehungen zueinander oder in uns selber, in unsere Beziehung zu Gott, die wir schätzen lernen können, oder wir entwickeln eine Abneigung gegeneinander. Wo werden wir uns am Ende dieser Zeit befinden? Ich bete, dass Gott dabei ist, uns zu verändern, uns persönlich, aber auch als eine Gemeinschaft. Unser Glauben, unsere Hoffnung zu vertiefen. Die Frage, die wir überlegen müssen, ist: Wie kannst du im Augenblick mit Freunden, mit Nachbarn, in der Familie, in der Ehe, deine Liebe für Jesus verschwinden? Was brauchen wir? Ich glaube, wir brauchen das, was Maria uns hier zeigt, eine tiefe Dankbarkeit für Jesus. Und auch das dazu, eine Bewusstsein unserer eigenen Sünden. Gott segnet euch. Möge Gott bei uns sein durch diese Zeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.